Recording in progress.
Absurde Inzidenzen. Das sind Effekte, die wir noch in Jahren sehen werden. Und wir sind in einer Pandemie. Das ist einfach so ansteckend, das findet einfach die Ungeimpften.
Zustand nach Dienst. Der Intensivpodcast. Mit Jan Karl und Martin.
Moin Martin.
Moin Jan Karl. Wir sind wieder Zustand nach Dienst.
Ja, das ist schön, Zustand nach Dienst. Ist zum Teil besser als Zustand im Dienst, muss ich sagen, an der Stelle. Ja. Wie geht's dir?
Gut, muss ich sagen. Mein Bein und mein Fuß ist wieder halbwegs intakt und ich kann wieder aktiv am Dienstgeschehen teilnehmen, sodass ich auch wieder Zustand nach Dienst sein kann.
Vom Allerfeinsten. Das klingt hervorragend. Ich glaube, ich kriege so ein bisschen Bronchitis. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, aber.
Oder Covid, oder?
Das hoffe ich nicht. Nach Booster-Impfung. Und wo wir gerade bei diesem Thema schön sind, mein Gott, wie kann man so schöne Überleitung machen zur Booster-Impfung?
Mega, oder?
Ich freue mich heute total, dass ich einen sehr langjährigen Freund in diesen Podcast einladen durfte, beziehungsweise er sich bereit erklärt hat, mitzumachen. Professor Leif-Erik Sander, den viele wahrscheinlich entweder aus den Medien mittlerweile kennen, von Twitter, Bundespressekonferenz. Ich gebe jetzt ein bisschen an, nein. Aber wir haben tatsächlich einen sehr renommierten Experten auf dem Gebiet Impfung und Covid-19 tatsächlich heute bei uns zu Gast im Podcast und sprechen, glaube ich, einfach ein bisschen über Covid, über Impfung und über tatsächlich diese vierte Welle, die gerade momentan voll am Gang ist.
Ja.
Live, herzlich willkommen.
Namen Jan Karl. Hallo, Namen Martin.
Ja, hallo, danke. Schön, dass du dir die Zeit genommen hast.
Wie geht's dir?
Ja, ist relativ stressige Zeit, würde ich mal so sagen, ne? Aber wird euch als Intensivmedizinern ja sicher nicht anders gehen, aber
das ist viel um die Ohren,
ist echt viel los, aber alles geht im Prinzip ja fast pausenlos seit anderthalb Jahren so oder bald zwei Jahren, muss man mal sagen. Ne? Ja, das ist schon, schon viel los.
Ja. Wir haben jetzt Ende November oder zu dem Zeitpunkt, wo wir das Gespräch jetzt gerade führen und sind im Prinzip mitten in dieser vierten Welle. Inzidenzen, glaube ich, waren heute erstmalig die 400 überschritten,
ja.
Was ich schon bedrohlich finde und nicht angenehm finde. Wie schätzt du das ein, Live, wo wir gerade stehen?
Ja, also die Lage ist wirklich hoch dramatisch, muss man letzten Endes sagen. Also nicht nur 400er Inzidenz bundesweit, wir haben ja lokal absurde Inzidenzen. Die sind ja auch gar nicht mehr, die sind ja auch gar nicht mehr robust messbar. Also das ist auch klar. Teilweise Positivitätsraten von 30%, jede dritte PCR ist irgendwo, die sie irgendwo machen, ist positiv. Mit einem, also teilweise noch höher. Und was heute auch das erste Mal, glaube ich, überschritten wurde, ist offiziell laut Divi-Register auch über 4000 Intensivpatienten wieder mit Covid-19. Wir hatten ja zur Spitze irgendwann mal so knapp über 6000, wenn ich mich richtig erinnere. Und das war natürlich alles noch keine Impfung. Und richtig sozusagen die zweite Welle im Winter, dann irgendwann Lockdown. Und jetzt sind wir im Prinzip ja in der Situation, gut, jetzt ein paar Maßnahmen eingeführt worden, so diese 3G und 2G und 2G-Plus-Maßnahmen. Aber wenn man sich mal so umguckt, läuft das ganze Leben ja noch relativ normal. Und das ist... Also ich meine, das, was mir jetzt irgendwie Kollegen erzählen, ich hatte heute, habe ich mit dem Traumatologen gesprochen und der sagte mir, dass die auch tatsächlich Probleme haben, jetzt überhaupt noch Patienten für traumatologisch Intensivpatienten überhaupt zu bekommen. Ne? Also alles, was so kleinere Sachen sind, die werden jetzt müssen auch irgendwo anders hin sozusagen verlegt werden und verschifft werden und dass man halt guckt, dass man überhaupt handlungsfähig bleibt für größere traumatologische Sachen. Und das gab es, glaube ich, in den letzten Wellen nicht so, weil da, also gab es natürlich auch, aber nicht so in dem Maß, weil da einfach vieles von dem normalen Leben ziemlich runtergefahren war. Oder bei uns, ne, ich bin in der Pneumologie, diese klassische im Winter, diese ganzen exazerbierten COPD-Patienten und so weiter und normalen ambulant erworbenen Pneumonien, da gab es ja fast nichts. Und die kommen dieses Jahr auch alle reingeschneit, weil die haben sich geimpft, die nehmen wieder am Leben teil und so, das gibt es schon auch. Klar, ich glaube ein bisschen weniger vielleicht, aber also das gibt es auch und das kommt alles on top. Das muss man sagen. Und das macht, glaube ich, echt ein Problem.
Ich habe so das Gefühl, da bist du sicherlich ja deutlich mehr in der Materie, dass wir, umso länger die Pandemie ist, umso behäbiger werden, was so Entscheidungen angeht. Ich frage mich halt, wie kann es sein, dass Länder wie Israel oder die USA, was die Freigabe von Impfstoffen oder Boosterimpfungen angeht, uns im Prinzip überholen und da viel, viel schneller agieren. Warum wir das uns so schwer tun. Und mein subjektives Gefühl ist, dass umso länger die Pandemie voranschreitet, umso langsamer werden Entscheidungen getroffen und umso länger dauert es, weil im Prinzip ist uns ja allen klar, was wir tun müssen. Eigentlich müsste ein Lockdown kommen. Ne? Eigentlich müsste das Leben runtergefahren werden und wir müssten sagen, wir stoppen das für 2 Wochen und gucken dann, wie es weitergeht.
Naja, also klar, also ich glaube jetzt irgendwie die Politik und natürlich die Öffentlichkeit ist relativ gut informiert, zumindest in Teilen. Aber es ist noch nicht so der Wille da, diese Realität jetzt quasi anzuerkennen, dass man wahrscheinlich trotz der Impfstoffe, die ja echt wirklich Hoffnungsträger sind und die echt der Ausweg sind, dass man jetzt sagen muss, hey, selbst die Geimpften werden sich wahrscheinlich demnächst wieder einschränken müssen. Das muss man sich natürlich auch mal geben, wenn irgendwelche Leute, die ein Gewerbe haben oder ein Hotel oder Gaststätten oder sonst irgendetwas, wenn da jetzt wieder so ein Lockdown ins Haus steht, wo die jetzt genau im Weihnachtsgeschäft eigentlich, weiß ich nicht, einen Teil von ihrem Jahresumsatz wirklich machen und müssen jetzt dicht machen, obwohl eigentlich, sage ich mal, die Karten lagen eigentlich auf dem Tisch. Ja, die Impfstoffe sind da und man hätte natürlich ein paar Maßnahmen auch eher ergreifen können. Und das ist nicht passiert. Ich glaube, wir haben natürlich die besondere Situation, dass die Bundestagswahl genau eine Zeit reinkam, wo eigentlich die Inzidenzen am Steigen waren dann wieder und man eigentlich hätte wissen müssen, okay, Freunde, jetzt geht's eigentlich wieder los. Da haben natürlich alle im politischen System einen anderen Fokus gehabt. Ist total nachvollziehbar. Da geht's ja auch um deren Jobs und Zukunft und so weiter und auch um wichtige Dinge. Und danach wurde halt viel auch noch gerangelt darum und verhandelt, ja, wer mit wem und Regierung und so. Und da hatte ich das Gefühl, war das auch, da konnten wir alle irgendwie sagen, Leute, das geht jetzt wieder los. Und das war dann einfach nicht so präsent. Und auch das ganze Impfthema, was eigentlich von Sommer klar war, das habe ich auch schon relativ früh gesagt, so, wir kommen dann an einen Punkt, dann dürfen alle, die wollen. Und dann sind aber zu wenig, die wollen dann. Haben wir mehr Impfstoff als impfwillig. Und da kam dann ja relativ schnell der Punkt. Und da hätte man eigentlich, als man das kapiert hat, dass dieser Punkt eigentlich viel zu früh kam, also mit einer echt niedrigen Impfquote, hätte man sagen können, okay, was machen wir denn jetzt? Das alles, was wir bisher gemacht haben, das hat diesen Effekt gehabt, aber mehr eben auch nicht. Und jetzt müssen wir nochmal neu denken. Und das kam eben in diese Phase, glaube ich, wo sich viel mehr halt um diese ganzen politischen Entscheidungen gedreht hat von der Bundestagswahl. Das war echt eine vulnerable Phase für Deutschland.
Ja, da kamen ja auch in Nachbarländern phasenweise Geschichten dazu mit Freedom Day in England, in den Niederlanden.
Absolut.
Die sich ja relativ früh von Masken getrennt haben, die sich dann von das ja wirklich zelebriert haben. Und das,
haben das natürlich auch teilweise zu einem gewissen Preis gemacht. Und das wurde dann ja auch von Teilen
klar
der Öffentlichkeit und natürlich auch von Politikern auch so aufgegriffen und gesagt, hey, so kann man es auch machen. Und das kam aber dann irgendwann in eine Phase rein, wo man sagen müsste, das kann man jetzt, also ohnehin konnte man es nicht machen, weil die Impfquote zu niedrig ist, aber man kann es ohnehin dann auch nicht mehr machen, weil wir eigentlich gesehen haben, der Trend geht in die total falsche Richtung, wenn wir jetzt noch das weiter anfeuern. Das kann nicht in unserem Sinne sein. Da war aber immer noch ein bisschen mehr Spielraum da, um vielleicht die Impfquote zu erhöhen und dann eben auch mit den Boosterimpfungen anzufangen. Da können wir nachher auch nochmal drüber reden. Ich hatte das Glück, irgendwie schon ganz zu Beginn, schon bevor die Israelis angefangen haben, mit den Israelis auch Kontakt zu stehen und kannte so ein bisschen die Daten die haben einfach ziemlich zackig entschieden. Die haben natürlich auch ein kleines Land, das Gesundheitssystem ist ganz anders organisiert, die sind sowieso anders organisiert, die ganze Gesellschaft. Hatten bessere Verträge wegen der Impfung und so. Also mit Israel kann man sich nicht gut vergleichen. Aber ich finde, man kann sich zumindest mal so ein bisschen vielleicht mit Frankreich oder so vergleichen oder so andere große Volkswirtschaften jetzt hier so in Westeuropa, die vielleicht eine ähnliche Gesellschaft haben. Und da ist ja auch überall nicht alles gut gelaufen. Aber so eine Sache bei den Franzosen zum Beispiel, wie die Impfkampagne organisieren, die haben Da gibt es so ein Webportal, das hat mir ein französischer Kollege gezeigt. Das heißt Vitmados. Ja, das ist eigentlich echt ein cooles Ding. Portal, gibst deine Postleitzahl an und dann bummst, dann kannst du sehen, wo die nächsten Impfstellen sind, wann welcher. Also es ist sehr zentral. Also egal, wo du in Frankreich bist, sonst was, kannst du dir da deine Termine raussuchen. Das ist irgendwie ein bisschen mehr so serviceorientiert und nicht so, ah ja, wir haben auch eine Internetseite. Weiß ich nicht, von der Stadt Berlin oder von irgendwelchen Kommunen oder so, dann gehst du da rauf, da stehen alle Informationen drin, das ist auch okay, aber das ist keine attraktiv gemachte Internetseite, sondern erstmal 10 Quadratmeter Text und irgendwie unten sind irgendwelche Telefonnummern und Faxnummern und Links und so.
Bis man irgendwann.
Da stehen alle Infos drin, das ist auch alles fein, aber das ist, ich fand, man hätte das niedrigschwelliger und zentraler organisieren können. Ist dann wieder das Nächste. Ne? Warum ist Deutschland so schlecht? Ja, wir haben den Föderalstaat, wir haben diese ganzen Bundesländer, die ihre eigenen Zuständigkeiten haben. Deswegen lief das in dem einen Bundesland ja auch besser als in dem anderen. Das ist ja auch alles richtig. Das System hat ja auch seine Begründung. Aber man sieht dann eben, teilweise wird es dann schwerfällig. Ne?
Ja, langsam einfach. Ne?
Das ist so. Ja. Hattest du den Eindruck, dass diese Impfkampagne in den anderen Ländern, gerade auch wenn es um ältere Patienten und Menschengruppen geht, dass das... wie du gesagt hast, niederschwelliger organisiert war? Weil ich stelle mir immer vor, der 80-jährige Patient oder in dem Fall vielleicht noch nicht Patient, einfach Mitbürger, versucht sich jetzt bei so einer Impfstelle zu melden und irgendwo so einen Impftermin zu kriegen, dass der jetzt mit seinem Smartphone und bestimmte Apps damit parat kommt, ist nicht zwangsweise realistisch. Ne? Man hat es am Anfang versucht, die Leute anzuschreiben. Das habe ich jetzt in der zweiten Phase irgendwann so ein bisschen vermisst und ich sage jetzt mal als Intensivmediziner oder die Patienten, die wir jetzt zum Teil auch auf den Intensivstationen betreut haben, wir hatten auch schwerere Verläufe, die da am Ende meistens gut ausgegangen sind, auch bei Doppeltgeimpften. Aber es waren tatsächlich diese Patientengruppen, wenn man dann gefragt hat, ja, zweite Impfung Ende Februar und danach kam nichts mehr. Ne? Dann sind irgendwann die 4,5, 5, 6 Monate um.
Und bei den ganz Hochbetagten, also über 80 und so, die haben wir ja zu Beginn prioritär geimpft. Und gerade die in Einrichtungen waren, da ging das, glaube ich, relativ schnell. Das hat man ja auch total schnell gemerkt an den Statistiken in den ersten, zweiten Wellen, dass das dann runterging. Das, ne? Ging das gut, die sind ja vorher, bevor das losging, sind die ja wirklich schwer getroffen gewesen in den Heimen. Da haben wir echt einiges zugelassen, wo man im Nachhinein sagen muss, das war echt ein... gewisserweise auch ein Versagen, dass man das nicht besser hingekriegt hat, die zu schützen. Und dann mit den Impfungen, die dann echt, dann glaube ich, ganz gut losging, mit den Teams, die in die Heime gefahren sind und so, war das schon ganz gut. Ja. Man wusste zu dem Zeitpunkt natürlich über die Hochbetagten noch nicht so richtig, wie das klappt, aber zu Beginn hat man die Effekte richtig knallig gesehen, hat gesagt, okay, die Impfung funktioniert auch bei den Hochbetagten, das ist super. Wir hatten dann schon mal eine Studie gemacht, auch mit so einer Gruppe von Senioren, also 70 plus, aber im Schnitt waren die 82 Jahre alt. Also da waren schon auch ein paar Herrschaften dabei, die so auf die 100 zugingen und die haben auch so ein ganz ordentliche Diagnosenlisten mitgeführt und so. Und dann das war so eine ganz gute Kohorte aus so einer Hausarztpraxis hier, die wir rekrutiert hatten und dann einfach mit unseren Mitarbeitern verglichen. Und da haben wir schon gesehen, dass die nach der ersten Impfung war da eigentlich gar nicht viel zu holen. Nach der zweiten Impfung kam dann da so ein bisschen was, aber das war jetzt nicht vergleichbar mit dem, also die Immunantworten, die wir analysiert haben, weil mit dem, was die Jungen unsere junge Kohorte hat, die Mitarbeiter, die waren im Schnitt 34 oder 35. Ne? Ja. Also so, das waren halt Leute von den Intensivstationen und so, die zu Beginn dann geimpft wurden aus Notaufnahmen und so. Und da haben wir dann auch ziemlich schnell veröffentlicht und da haben wir gleichzeitig auch noch so einen Ausbruch in einem Pflegeheim hier veröffentlicht, der war, ich glaube, im März oder so, hatte ich irgendwie von erfahren, dass sie da einen Ausbruch hatten und haben dann mit der Heimleitung gesprochen, die auch echt super waren. Die haben den total, das war ein riesen Pflegeheim, die haben diesen Ausbruch unter Geimpften, das waren halt alles Durchbruchinfektionen, eingeschleppt durch eine ungeimpfte Pflegekraft, damals mit der Alpha-Variante. Die kam dann gerade hoch, die Damen und Herren waren halt irgendwie 2 Monate vorher geimpft worden und dann gab es dann Durchbruch. Aber das, was halt dann schon in der Beschreibung auch das Positive war, von denen ist eigentlich keiner schwer erkrankt. Eine Person ist gestorben, die war aber wirklich frail, also das war sowieso schon eine End-of-Life-Situation bei der Person. Also
Ausmaß an Gebrechlichkeit, ne?
Covid da noch überhaupt was zu beigetragen hat oder ob das ohnehin passiert wäre, weiß ich nicht.
Ja.
Aber also das ist eigentlich dann ganz gut gelaufen. Aber die haben sich alle angesteckt, auch untereinander. Und da war so der erste Hinweis so drauf, Leute, da muss man trotzdem aufpassen. Das hatte ich dann auch irgendwie mit in so Runden gesagt, wo es darum ging, was kann man jetzt so machen. Und da war dann eigentlich klar, ob das jetzt so reicht und so. Und dann kamen die israelischen Daten schon relativ schnell, dass eigentlich klar würde, okay, zumindest die Alten brauchen auf jeden Fall. Und dann ab Sommer haben dann die Israelis auch gesagt, okay, wir sehen jetzt hier auch wieder schwere Fälle. Und das hängt eigentlich ziemlich eng mit dem biologischen Alter zusammen. Mhm. Also viele Vorerkrankungen oder hohes Alter oder beides, da sehen wir dann auch wieder, da sehen wir dann auch wieder Fälle. Und das hängt einfach fast linear mit der Zeit, mit dem Abstand zur Impfung zusammen. Und dann war eigentlich klar, okay, du hast Waning, dann hast du, dann kam die Delta-Variante nach Israel, die einfach, das Ding ist einfach sau ansteckend.
Viel virulenter, ne?
Ja, virulenter, weiß nicht, ist einfach so ansteckend, das findet einfach die Ungeimpften, das muss man sagen. Und natürlich, oder halt Leute, bei denen der Immunschutz nachgelassen hat, die findet das Ding auch. Und dann haben die das gesehen, haben die gesagt, okay, klar, gibt dafür jetzt noch keine Daten, aber wenn wir jetzt warten, kostet es Menschenleben, wir machen das jetzt einfach. Wir ziehen das jetzt durch, wir fangen bei den Alten an. Mhm. Und da haben die einfach, die haben das in den Daten gesehen, die können ja sehr viel mehr aus ihren Daten sehen und schneller. Und haben gedacht, okay, wir machen das jetzt. Und das war, und ich hatte das Glück in der Zeit auch mit ein paar von denen so ein bisschen in Kontakt zu stehen. Und dann wurde mir dann auch eigentlich klar, auch in unseren eigenen Daten, dass das auch in Deutschland eigentlich ansteht und dass man es machen muss. Zumindest bei allen Älteren und so, Immunsupprimierten. Und das haben wir dann auch relativ schnell auch immer so untereinander mit Kollegen gesprochen und dann auch empfohlen, auch der Politik empfohlen, die hat das auch aufgegriffen, die haben auch gesagt, ja, das machen wir jetzt. Aber dann fehlte, glaube ich, so ein bisschen der Drive, weil dann, hey, Sommerferien, Inzidenzen im einstelligen Bereich teilweise. Und das war echt, das war ja eine gute Sache. Genau. So. Sommer war ja gut. Ja,
Inzidenzen runter, ne? Man kann ja nichts mehr ernst.
Und dann irgendwie mal erzählen, jetzt kommen noch ein drittes Mal und so, wo du gar nicht die Dringlichkeit siehst.
Ja.
Das war, da war einfach kein Wumms dahinter. Ich kann das auch nachvollziehen. Das war in irgendeiner Situation, da waren die Leute auch so ein bisschen leid. Die hatten auch keine Lust mehr über Corona zu reden. Wirklich nicht. Da haben auch keine Presseanfragen gekriegt oder so wegen Corona. Da war dann mal so, jetzt reden wir mal über was anderes. Ja, dann ging es wieder um Politik und Klima und was ich da Dinge, das ist ja auch richtig so. Aber dann, das hat gefehlt, ne?
Na, ich kann mich daran erinnern, wir sind ja vom Standort nochmal, wir liegen ja relativ maximal weit auseinander. Leider Gottes, aber das, was du sagst halt, wir hatten halt im Juli bei uns war die...
Genau, das kam noch dazu.
Also wir sind in Nordrhein-Westfalen, und da lag die Priorität völlig woanders. Wobei ich mir jetzt dann zum Beispiel auch immer wieder zwischendurch gefragt habe, wenn wir diese Keller leer geschöpft haben, eng auf eng und wir waren ja nicht bei null.
Also ich meine, nach den Sommerferien ging es ja auch mal hoch. Ja, das hat man ja diese Rückreisewelle gerade in NRW.
Ja.
War jetzt ziemlich ausgeprägt, aber das stimmt natürlich, dass genau zu der Zeit kam dann dieses krasse Hochwasser überall und diese Katastrophe und natürlich dann eben logischerweise auch wieder Fokus auf Umwelt und Klima und dann auch politisch, wie geht das weiter im Bundestagswahl. Naja, das überschnitt sich da alles. Und das war einfach nicht ein Moment, wo man sagt, so wie das jetzt läuft, jetzt machen wir Impfzentren wieder auf und jetzt die Leute hätten auch gar nicht so die Nachfrage gehabt. Jetzt hören sie, okay, die Inzidenzen gehen komplett durch die Decke. Man kann auch als Geimpfter es wieder bekommen.
Ja.
Ein Booster schützt und so. Da waren die Studien dann auch draußen von Israelis, die sagen, hier komm, Risiko für eine Infektion reduziert sich um das 10-fache und was ich für einen schweren Verlauf noch um das 20-fache. Ich meine, das sind halt einfach dann echt schlagende Argumente, das zu machen. Ja, so, das ist so. Also es gibt schon eine Begründung für die, die ist schon auch nachvollziehbar.
Hast du denn das Gefühl, dass jetzt das Ganze Fahrt aufnimmt und in die richtige Richtung geht?
Also, ja, glaub schon. Also, jetzt ist ja eher so, dass die Leute das jetzt tatsächlich wollen, auch die Booster wollen. Ja, das ist ja ohnehin der Punkt. Es haben sich ja viele Leute in Deutschland geimpft, weil die das erkannt haben, dass die Impfstoffe richtig gut sind. Die waren das Corona-Ding leid und die haben sich auch informiert und haben gesehen, okay, und das Ding ist bei Milliarden von Menschen eingesetzt worden und wir sehen die ganzen Sicherheitsdaten, wir sehen, was sie bringen können und die wollten sich schützen. Die haben gesagt, sobald ich die Impfung habe, bin ich zufrieden, ich will mich schützen. Und die sind jetzt natürlich auch, die wollen ja diesen Schutz haben, deswegen sagen die auch, so wie ich das auch tue, gib mir die Booster-Impfung, ich möchte wirklich komplett geschützt sein. Und jetzt ist halt die Nachfrage so hoch, dass das teilweise an einigen Stellen halt die langen Schlangen gibt und so und das ist natürlich nicht gut, dass man jetzt mit der Logistik nicht hinterherkommt. So, das war aber hätte Fahrradkette, das hätte man jetzt besser planen können. Aber jetzt nimmt das Fahrt auf, da ist man ja erstmal froh, dass jetzt wieder Schlangen da sind. und dass das Fahrt aufnimmt. Mhm. Auch mit den Erstimpfungen wieder so ein bisschen Fahrt aufnimmt.
Willst du vielleicht noch mal einmal, Entschuldigung, dass ich unterbreche, willst du noch mal einmal kurz was, weil wir gerade bei Boosterimpfung sind, weil die Frage kommt ja immer wieder und ich habe ein paar Sachen von dir, die du bei Twitter auch entsprechend gepostet hast, weitergegeben. Aber noch mal einmal vielleicht als kurzes Update, wenn ich wie geimpft bin, mit was soll ich mich oder darf ich mich boostern?
Ja, also ich meine, wenn man ganz ehrlich ist, die allermeisten Daten, also gibt es ja eben für die Dreier-Serie BioNTech-Pfizer-Impfstoff, ne? Weil das einfach, das ist der Impfstoff, der in Israel fast komplett vollständig eingesetzt wurde, auch in den USA das dominierende Ding und deswegen haben wir dazu die meisten Daten und das sind auch die ersten, die mit einer placebo-kontrollierten Studie nochmal rausgekommen sind. Also das ist glasklar, aber generell ist komplett Konsensus, für die Boosterimpfung nimmt man eine mRNA, ne? die funktioniert gut und die aktiviert halt schnell nochmal die Immunantwort. Wir wollen jetzt ja schnell einen Effekt sehen auch. Und das ist eher was, als dass man jetzt mit einem Vektorimpfstoff boostert. Das heißt also erstmal prinzipiell alle, die eine abgeschlossene Impfserie haben und jetzt dran sind zum Boostern, erstmal ein mRNA-Impfstoff. Ja? Und dann gab es jetzt ja so ein bisschen die Diskussion, ja, Moderna oder BioNTech. Also erstmal, das sind eigentlich zwei komplett baugleiche Impfstoffe. Also das sind marginale Unterschiede in der Formulierung und sicher in der Sequenz gibt es da ein paar Unterschiede. Aber das ist im Prinzip das gleiche Teil. Und Moderna hat ja für die Grundimmunisierung einfach mehr eingesetzt, 100 Mikrogramm, und BioNTech 30 Mikrogramm. Deswegen sehen wir auch ein bisschen häufiger Impfreaktionen bei Moderna. Dafür sehen wir aber auch höhere Antikörperspiegel. Also einige sagen, ja, das ist im Grunde genommen noch der leicht bessere Impfstoff. So. Aber also sicher nicht schlechter. Die sind sicher total gleichwertig. Und deswegen kann man auch beide für die Booster einsetzen. Man sagt dann, nimm doch denselben. Man kann aber auch, das zeigen eigentlich alle Studien, die man so kennt, man kann auch einfach den anderen Impfstoff nehmen. Das bringt mindestens genauso viel, wenn nicht sogar einen kleinen Vorteil, dann zu switchen auf den anderen. Also nimm einen mRNA-Impfstoff, welchen du nimmst, ist egal. Im Prinzip, jetzt geht es echt um Geschwindigkeit. Und wenn wenn man einen Termin bekommt,
weil wir jetzt mittendrin stecken,
nimm das, was da ist. Ja, und das sage ich jetzt nicht nur, weil irgendwie es muss ja vorangehen, sondern das ist gleich gut. Also mir wäre es wirklich vollkommen wurscht. Wahrscheinlich ab nächste Woche fangen wir auch in der Charité mit Moderna an, weil wir halt nicht mehr so viel BioNTech bekommen. Und da informieren auch gerade nochmal die ganzen Mitarbeiter und so. Ich würde auch Moderna sofort nehmen. Also da hätte ich überhaupt kein Problem mit. Ja?
Was wäre für dich eine Untergrenze, wo du sagst, also darunter macht es tatsächlich wenig Sinn zu boostern, weil der eine oder andere jetzt vielleicht doch irgendwie Angst hat und sagt, ich habe jetzt irgendwie vor 3 Monaten und soll ich nicht schon mal
Es lässt kontinuierlich nach und so statistisch, wenn man sozusagen größere Studien hernimmt, so richtig Sinn macht es eigentlich nach 4-5 Monaten, eher nach 5 Monaten. Da macht es sozusagen richtig einen großen Effekt. Okay. Ja. Und du willst ja auch dann, und man weiß auch, je länger man so einen Abstand wählt, desto besser gehst du in eine komplett schon fertig ausgereifte Immunantwort an und kannst die dann nochmal nachschärfen sozusagen. Und wenn du noch in so einen Nachreifungsprozess reingehst, dann aktivierst du auch nochmal die Immunantwort, aber du kannst da eigentlich im Prinzip noch ein bisschen mehr rausholen. Das ist so, wie wenn du dein Handy irgendwie anschließt, kannst du es nach 60% auch rausziehen und dann irgendwie leer daddeln oder sowas. Aber das ist also besser, quasi zu warten und dann nochmal den Booster zu nehmen. Wobei, wie gesagt, 5 Monate finde ich ist eine sinnvolle Zeit. Dazu muss man sagen, die Logistik verkraftet jetzt halt auch nicht. Wenn alle jetzt gleichzeitig sagen, gib mir den Booster, dann geht das überhaupt nicht mehr. Und da muss man auch sagen, sinnvoll ist es wirklich für die Alten. Bei denen reichen die 2 Dosen nicht aus. Das haben wir auch schon in dem Paper, was wir irgendwie im Frühjahr gemacht haben, gesagt. Die Daten zeigen eigentlich, dass wahrscheinlich eine Zweifachimpfung vermutlich nicht ganz ausreicht bei denen.
Ja, ist auch das, was wir klinisch sehen.
Ja. Genau, und du siehst da ja die Durchbrüche.
Also die geimpften Fälle, die wir haben, die wenigen, die sind letztendlich tatsächlich, ist das die ältere Generation, die einen längeren Impfabstand hat.
Ja, du hast da Leute, das hatten wir jetzt im Sommer auch nochmal gemessen, und das hatte ich auch mit in die Diskussion reingenommen, habe gesagt, okay Leute, guckt euch das an, wo ja im Prinzip von den Alten, in dieser alten Kohorte, 40% keine neutralisierenden Antikörper mehr hatten, dann gegen die Delta-Variante gemessen. Haben wir mit Kollegen an der Uniklinik Köln gemessen, Florian Klein, und die haben so einen schönen Essay aufgesetzt, wo sie Neutralisation sehr gut und schnell messen können, und die haben das dann, mit denen haben wir es zusammen gemessen. Und die haben dann, die Daten zeigten ganz klar, bei den Jungen waren eigentlich alle noch neutralisierend. Klar haben die ein bisschen einen Titerabfall gehabt. Und bei den Alten waren halt so 40% unter der Detektionsgrenze. Und das sagt einem dann, okay, das ist, da ist ein relevanter Teil, die jetzt schon nicht mehr gut neutralisieren. Wahrscheinlich muss man die boostern. Und jetzt haben wir die Daten gesehen nach dem Booster, die kommen richtig, die kommen alle hoch. Und die kommen alle auf ein viel höheres Niveau, als sie nach der Zweitimpfung waren. Also im Prinzip ist das echt, zumindest für die Alten, ganz sicher eine Drei-Dosis-Impfung. Ich glaube auch für die Jüngeren macht das Sinn.
Dringend empfohlen.
Und jetzt muss man so ein bisschen abwägen. Ne? Die Hochrisikopatienten, da würde ich echt nicht auf den Tag gucken, würde sagen, komm, jetzt wird geboostert, weil wir haben tierisch hohe Inzidenzen.
Ja.
Plus halt langsam gehen wir auf Versorgungsengpässe zu. Und bei den Älteren, bei den Jüngeren würde ich sagen, okay, du bist mit den zwei Impfungen wirklich sehr gut geschützt. Klar, man kann jetzt auch eine Durchbruchinfektion kriegen, die kann auch unangenehm sein. Man braucht jetzt aber wirklich nicht nach 4 Monaten oder so unbedingt den Booster bekommen. Ab 5 Monaten macht das Sinn. Klar, für sozusagen das medizinische Personal macht es ohnehin Sinn. Nicht nur, um das Personal zu schützen, sondern auch, um dann wieder die Patienten zu schützen, weil du sicher einen guten Effekt auf Transmission hast. Das heißt, medizinisches Personal oder in Pflegeeinrichtungen und so, da ist das ja auch schon früh empfohlen worden. Die arbeiten dann ja wieder mit Patienten, die vielleicht immunsupprimiert sind oder irgendwie frail sind und so weiter. Und da hat man dann diesen Effekt noch. Von daher, 5 Monate mRNA-Impfstoff, welche Kombi, was man vorher gehabt hat, spielt keine Rolle. Ja? Auch wenn du diese sogenannte Kreuzimpfung hattest, also das hatten ja viele, die haben erst AstraZeneca bekommen und dann kamen ja diese Sicherheitsdaten raus, hat man gesagt, switchen wir auf Moderna-BioNTech-Kreuzimpfung, die ja total gut funktioniert. Auch dann kann man dann wieder eine mRNA nehmen und da kannst du auch dann noch einen anderen nehmen. Da hast du halt eine große Straße im Prinzip und das...
Ja, das, was du schon mal gesagt hast.
Genau, und das passt dann. Ja, dann hast du eigentlich einen guten Schutz.
Ja. Würdest du sagen, dass die vollständige Impfung, jetzt sprechen wir immer von 2 Dosen, so wie du es jetzt beschreibst, klingt es danach, dass man wahrscheinlich ja irgendwann übergehen wird und sagen, eigentlich ist die vollständige Impfserie nur, wenn du 3 Impfungen hast, oder?
Ja, glaube ich auch. Und das wird man auch irgendwann in einem Zertifikat abbilden, glaube ich. Das kann man aber jetzt, weil da die Frage die ich auch schon mal bekommen und Leute, ja, muss man nicht nach 6 Monaten das Zertifikat auslaufen lassen? Das geht jetzt natürlich nicht, weil wir können nicht garantieren, dass alle mit Ablauf ihrer 6 Monate eine Boosterimpfung kriegen können, überhaupt logistisch. Ne? Ja. Und es ist auch nicht so, dass die keinen Schutz mehr haben. Du kannst jetzt nicht einen nach 6 Monaten mit einem Ungeimpften gleichstellen, auf keinen Fall. Also junger Mensch, nach 6 Monaten die aller, also da geht ja trotzdem keiner von auf die Intensivstation oder ein marginaler Teil von, die wir auch sehen auf unserer Station. Ich habe heute nochmal die ganze Liste durchguckt, also auf meiner Station haben wir 20 Patienten, das ist eine Normalstation und da sind die Durchbrüche, da sind 3 Lungentransplantierte, die halt entsprechend immunsupprimiert sind und transplantiert und so weiter. Deswegen sind die auch hospitalisiert, die haben natürlich auch andere Probleme. Und eben eine Person, die wirklich eine ganzen, das passt total gut zu den israelischen Daten, die ist halt übergewichtig, Hypertonus, Diabetes, älter und so. Also da kommen einfach auch dann so ein paar Risikofaktoren zusammen. Und dann halt eben eine Zweifachimpfung, die 6 Monate zurückliegt, sodass es passt und der ganze Rest ist tatsächlich ungeimpft. Und von daher, dass jetzt wirklich jemand eigentlich so jung, gesund und dann so eine fette Durchbruchinfektion kriegt, dass sie stationär müssen, weiß ich nicht.
Man kann es ja teilweise, ich glaube auch, jeder Zuhörer in seinem eigenen, der jetzt in seiner eigenen Klinik arbeitet, einfach mal gucken, wie war die Belegungszahl von einem Jahr, als wir die Impfung noch nicht hatten. Ja, und wo stehen wir jetzt? Und man sieht die Unterschiede ja.
Ja.
Und ich meine, das zeigen ja auch die Daten jetzt.
Die Belegungszahlen?
Ja, die Belegungszahlen, finde ich, zeigen es. Also bei uns jedenfalls im Haus kann ich das sagen, dass die, wenn ich vom Jahr gucke oder zur Hochphase mit ähnlichen Inzidenzen oder noch eigentlich geringeren Inzidenzen, wie jetzt bei uns in unserem Kreisgebiet, hatten wir eine deutlich höhere Belegungsrate in Krankenhäusern, als das jetzt der Fall ist.
Ja.
Tatsächlich.
Nee, das
Alter ist halt auch ein anderes, ne? Geworden.
Also der Effekt der Impfung ist einfach, ja.
Nee, du hast halt schon auch noch Ältere, das darf man nicht vergessen. Vor allen Dingen auch in den Hotspots, die jetzt echt Probleme haben, da sind eben auch Ältere Ungeimpfte und zwar zu viele. Na, wir haben 3,5 Millionen, die Zahl stimmt jetzt nicht mehr ganz, das habe ich vor ein paar Wochen mal so nachgeguckt, aber so Pi mal Daumen, über 60-Jährige, die nicht geimpft sind. So, und da kann man ja ganz einfach in die Statistiken gucken, da geht das ja wirklich dann exponentiell hoch mit dem Risiko auch für schwere Verläufe. Und deswegen liegen da auch viele alte Ungeimpfte, Und die sind auch schwer zu erreichen. Die erreicht man auch nicht mit 3G am Arbeitsplatz, weil die eben dann nicht mehr arbeiten, berentet sind. Weiß ich nicht, da muss man wahrscheinlich irgendwie 3G in der Skatrunde machen oder so. Und was jetzt halt gemacht wird, 2G in Kneipen und so. Aber die treffen sich vielleicht auch privat und so.
Ja.
Und da ist die Impfquote tatsächlich noch zu niedrig. Aber stimmt, klar, bei den Zahlen, wenn wir diese Zahlen vor einem Jahr gehabt hätten, Inzidenzen, dann wären wir natürlich auf den Stationen kaputt gegangen. Also wir haben natürlich einen super Schutz schon. Aber was ich am beeindruckendsten finde, wirklich kann ich jedem empfehlen, ist, Sachsen, ich glaube, ich weiß nicht, ob das die Landesregierung ist oder dort das Gesundheitsministerium, die schlüsseln ihre Inzidenzen nach Impfstatus auf, ne? Und das ist wirklich beeindruckend. Also der letzte, was ich gesehen hatte, war unter den ungeimpften Inzidenz von 2000. Und da kommt man ja in Bereiche, wo man die überhaupt nicht mehr messen kann. Ne? Also 2000 ist dann nur noch eine Hausnummer. Ja. Und bei den Geimpften lag das irgendwie bei 60. Also und da braucht man auch nicht mehr groß drüber zu reden, also wodurch wir das Problem haben. Und ein Kollege hier vom Robert-Koch-Institut, der Dirk Brockmann, der sich ja sozusagen mit epidemiologischer Modellierung und so beschäftigt, die hatten jetzt auch nochmal ein kleines Paper, glaube ich, jetzt auf, weiß nicht, ob das schon veröffentlicht ist, wo die jetzt auch nochmal durchgerechnet haben, hatte ich gesehen, wo du ganz klar siehst, zum Infektionsgeschehen tragen zum allergrößten Teil die Ungeimpften bei. Das ist einfach so. Wenn alle geimpft wären, sage ich nicht, das sagt ja kein Mensch, dass wir dann keinerlei Coronavirus-Infektionen mehr hätten oder Covid, da hätten wir auch noch in den Krankenhäusern Leute, aber viel weniger, nicht die Belastungssituation, hätten keine Notwendigkeit, hier so wahrscheinlich jetzt wieder irgendwelche härteren Maßnahmen aus der Kiste zu holen.
Ja.
Magst du denn eine Prognose abgeben, wie sich das den Winter über entwickelt? Also meinst du, wir kriegen die Kurve oder meinst du, wir werden im schlimmsten Fall ähnliche Szenarien erleben wie es in Bergamo oder so?
Naja, also
kannst du da was zu
sagen? Also wir müssen schon ehrlich sein, dass wir natürlich Situationen in einzelnen Hotspots haben, die nicht mehr weit davon weg sind. Ne? Also wo Konzepte zumindest erarbeitet werden, wie man triagiert. Und das sozusagen, das kennt ihr ja auch, dass man natürlich priorisiert, dass man halt sagt, okay, die Person, wir haben jetzt sozusagen zwei Anwärter auf eine ECMO oder auf ein Beatmungsbett und dann muss halt gucken, ganz individuell, wer hat die besseren Chancen oder wo sag ich mal, können wir noch mehr reißen. Und das geht dann natürlich immer weiter runter. Und das andere Versorgung, also ich meine, aus Bayern werden jetzt schon Patienten nach Italien verlegt, mit dem Auto über den Brenner und so, also irgendwie, oder was ich mit dem Hubschrauber vielmehr. Also das sind schon Situationen, die man sich so nicht hätte vorstellen können. Und gut, heute haben wir 4.000 Patienten auf den Intensivstationen, wir haben eine Inzidenz von 400. Wenn das weiter so wächst, sind wir ja, wir haben jetzt eine Verdopplungszeit, glaube ich, von 14 Tagen. Das, wenn sich das jetzt etwas abbremst durch 2G und 3G, dann haben wir vielleicht Verdopplungszeit von 16 Tagen oder so. Ja,
Christian Karagiannidis hatte, glaube ich, geschrieben, dass das sich zum Glück eher jetzt etwas linearer verhält und nicht mehr ganz so
exponentiell. Naja, mit den ITS-Aufnahmen, das kann man nur hoffen, dass da quasi eine gewisse Beruhigung eintritt, weil sich das Infektionsgeschehen jetzt in die geimpfte Population ein bisschen auch mit rein und da von denen werden halt einfach, das ist ja genau der Punkt, da kann man diese ganzen Ländervergleiche, kann man auch noch drüber reden, also da wird immer nur die Dinge nebeneinander gelegt, die einem gerade in den Kram passen, aber wenn man genau hinguckt, sieht man immer den Impfeffekt. Kann natürlich auch sein, dass in bestimmten Bereichen können die ITS-Belegungen nicht mehr steigen, weil was voll ist, ist voll. Da kann deine Belegung nicht mehr steigen. Ja?
Das ist auch so.
Und da musst du natürlich dann überlegen,
das ist,
landen da Leute nicht mehr auf der Intensivstation, weil keine Kapazität mehr ist. Das weiß ich nicht, will ich jetzt auch gar nicht an die Wand malen, aber das kann natürlich eine Situation eintreten, die so kommt. Jetzt wird ja das Kleberding aktiviert.
Triage,
ne?
Ich sag mal so, Triage, was viele ja im Kopf haben, immer diese Entscheidung zwischen zwei Personen, die jetzt die gleiche Erkrankung haben und ne, für wen entscheide ich mich jetzt? Der viel häufigere Weg ist ja, dass es andersrum abläuft. Dass man ne, auch natürlich immer guckt, wie ist die Belegung auf meiner Intensivstation und welche der Patienten, die dort jetzt liegen, kann ich im Zweifel auch verlegen, um eine neue einen neuen
Patienten zu. Ja, gut, das ist ja reguläres Geschäft. Das ist ja reguläres Geschäft, darunter, dass du irgendwelche Kandidaten bei dir hast, wo du
sagst, aber das okay, wird natürlich, aber der wird die Stelle. Ne? Aber da wird die Stellschraube ja irgendwann enger gestellt. Na, und du kommst irgendwann in so Grenzbereiche.
Ja, so eine blutige Verlegung, wo man sagt, ja, okay.
Weiß jetzt nicht,
genau, oder was man halt so gehört hat, dass die Highflow dann irgendwie auf Normalstation laufen und die Leute mit Pulsoxy rumgehen oder so, das ist natürlich,
ja, genau.
dann ist ja auch klar, dass dann die Versorgungsqualität sinken wird. Ne?
Ja, dann bist du überlastet, aber, dann geht's nicht mehr. Ne?
Aber dieses, ich meine, dieses klassische, du hast noch ein Bett und hast zu viele Anfragen und musst dann wählen, ich meine, das kennt man auch aus dem Alltag, wahrscheinlich in abgemilderter Form, dass man natürlich auch irgendwann sagt, in einem Gespräch, so, das hat jetzt nicht mehr den Sinn.
Ja, das Problem, was ja auch vielseits nicht gesehen wird, ist ja nicht nur die Versorgung der Covid-Patienten, sondern auch alles drumherum. Also wenn ich überlege, wie es so als Notarzt momentan draußen ist und man braucht dann ein Intensivbett, was man zum Teil dann für Strecken zurücklegt, für junge Leute, die vielleicht polytraumatisiert sind oder was, das ist ja auch ein Problem, was so, wo so gar nicht so...
Genau, das jetzt quasi einfach, muss man sich vorstellen, natürlich, dass für die Notärzte teilweise in den stark betroffenen Landkreisen, die fahren einfach mit ihren Patienten ewig durch die Gegend, um überhaupt irgendwie noch ein Bett zu kriegen. Und das ist ja wohl klar, wenn jemand eigentlich akut krank und dringend auf eine Intensivstation muss oder dringend hospitalisiert werden muss, wenn der erstmal irgendwie 80 Kilometer mit einem Rettungswagen durch die Nähe gegengegondelt wird, dass das Outcome nicht das gleiche ist, ist irgendwie klar. Und das sind halt alles so stille Sachen, plus natürlich dieses ganze, was jetzt eigentlich so schön als Elektivgeschäft gilt, ne? Auch was wir alles in der Vorsorge machen ich meine, selbst wenn du, sag ich mal, elektive Operationen, das ist ja alles ein dehnbarer Begriff, also letztendlich sinkt gerade die Versorgungsqualität massiv und das sind Effekte, die wir noch in Jahren sehen werden und das muss man jetzt eben gucken, wie weit man das toleriert. Aber ich bin sicher keiner von denen, die da diese Hochrechnung machen können. Ich greife auf Modelle von anderen zurück und unterhalte mich mit Leuten und überlege halt mal so ein bisschen. Aber im Grunde genommen haben wir immer so eine Bremsspur von mindestens 2 Wochen. Ja, wenn wir sozusagen das Ding anhalten wollen, umkehren wollen, mit dem R-Wert musst du dann ja unter 1 kommen. Und sag mal, wie stark kommst du unter 1? Das diktiert eigentlich, wie schnell du dann wieder die Fallzahlen reduzieren kannst. Aber wenn wir mit dem R-Wert relativ schnell, sage ich mal, zumindest auf 1 kommen wollen, dann haben wir mindestens eine Bremsspur von 2 Wochen. Wenn wir jetzt aber eine Verdopplungszeit haben von 14 Tagen, sagen wir, oder jetzt, vielleicht sind es auch 16 oder so, wenn es ein bisschen abbremst oder so. Aber im Prinzip hättest du dann ja in 2 Wochen eine Inzidenz von 600. Und da hat die Divi ja auch gerade wieder gerechnet. Dann bist du bei irgendwie 7.000 ITS-Patienten. Das ist mehr als in der letzten Welle. Wir wissen aber alle, wir haben Pflege und Personal und Plätze verloren. Wir haben jetzt auch wieder das Thema, wir haben halt eben auch noch doch noch mehr andere kranke Patienten als vielleicht in den letzten Wellen, weil wir eben noch keinen Lockdown haben. Von daher sehe ich das schon kritisch.
Da kann ja auch Influenza noch mal reingreifen.
Ja, Influenza kommt dieses Jahr sicher mehr. Ich meine, wir sehen, RSV ist da, das war in den letzten Wintern auch nicht so. Ja. Aber ich meine, da kann alles Mögliche sozusagen auch noch zusätzlich kommen. Und das geht natürlich auch nicht jetzt ewig an der absoluten maximalen Belastungsgrenze. Ich glaube, das würde dann auch so eine Rille bei uns im Gesundheitssystem hinterlassen. Auch wenn wir jetzt die Pflege sozusagen an und das ganze Personal auf den Stationen sozusagen an den Rand der Erschöpfung bringen, und zwar über Monate, dann verlieren wir natürlich auch wieder Leute. Selbst wenn die jetzt ein bisschen besser bezahlt werden und so.
Also
von daher hoffe ich, dass wir da irgendwie gegensteuern und hoffe, dass wir die Kurve kriegen. Es wird auf jeden Fall nochmal, also ich glaube auch nicht, dass wir dann ganz, ganz schnell die Kurve kriegen. Klar, wenn wir jetzt wirklich richtig hart boostern, die Impfquote hochbringen, jetzt gegensteuern, glaube ich, dann kann 22 sozusagen irgendwie nach so einem holprigen Beginn dann besser werden und dann kriegen wir die Kurve. Aber jetzt wird es erst einmal richtig dramatisch und es ist schon so, dass man jetzt gegensteuern muss und leider wird das auch wieder über Kontaktbeschränkungen gehen müssen. Das ist, wir sind ein bisschen spät, sozusagen, wir sind halt zu spät dran.
Das wird nicht anders gehen.
Das wird man jetzt sehen, wie ausgeprägt man die braucht und so. Aber irgendwas muss geschehen, damit die Inzidenzen runtergehen.
Meine Angst ist so ein bisschen, wenn man so mit auch Kollegen spricht, vor allen Dingen aus der Pflege, man sich so umhört, was man so gespiegelt bekommt, da sind junge, motiviertes Personal, was hochqualifiziert ist, gut ausgebildet ist, die einem sagen, du, pass mal auf, ich schaue mich jetzt zum nächsten Semester nach einem Studienplatz in einem ganz anderen Bereich um, weil ich das nicht mehr machen kann. Ich ertrage diese Belastung nicht mehr. Und wenn man sich überlegt, was das wahrscheinlich auch für Auswirkungen auf das Gesundheitssystem in Zukunft haben wird, wird das Riesenkrater hinterlassen.
Ja, also Das ist genau meine Befürchtung. Ich meine, da wird ja seit Jahren darauf hingewiesen, dass natürlich die Belastungen im Gesundheitswesen, insbesondere für die Pflege, in keinem Verhältnis stehen, auch zu deren Bezahlung. Auch nicht im Verhältnis sozusagen und auch natürlich nicht unbedingt der Versorgungsqualität dienlich sind, wenn unter Kostendruck natürlich immer mehr sozusagen Arbeit durch einzelne sozusagen Personen geleistet werden muss. Mhm. Und das war ja sozusagen ein schwelendes Problem, was sich so langsam aufgebaut hat. Das ist ja ohnehin bekannt. Und wenn man da jetzt natürlich mit so mehreren harten Infektionswellen so reinhaut, dass man wirklich die Leute ausbrennt, dann führt das genau, glaube ich, zu solchen Reaktionen, dass sie halt sagen, ich liebe eigentlich den Beruf, aber unter diesen Bedingungen kann ich den nicht mehr ausführen oder will ich das auch nicht mehr irgendwie. Ich meine, das ist ein harter Beruf, den muss man, wenn man sagt, ich mache das bis zur Rente, dann geht das ja nur, wenn es irgendwie gute und erträgliche Arbeitsbedingungen sind. Und wenn das, also ich habe auch wirklich Bedenken und auch die Pflege selbst auf den, und das vergisst man auch manchmal, ja, die Intensivstationen sind sicherlich da, wo es am allerbelastendsten ist und da wird sehr viel gestorben. Das ist sozusagen, es kommt noch on top. Aber auch auf den Normalstationen, sozusagen 20 ISO-Patienten irgendwie den ganzen Tag, die aber auch alle diese Probleme haben, die, sag ich mal, komplex kranke internistische Patienten auch so mitbringen, mit Delir, ein Pipapo und dann halt die ganze Zeit mit sozusagen diesen Hygienemaßnahmen und immer nur verkittelt und so weiter und das über Monate und man sieht auch kein Ende mit irgendwie immer Bettendruck und so. Das ist natürlich schon belastend, das darf man auch nicht vergessen. Also auch für die Normalstation und in den Notaufnahmen, hey, da ist es halt auch richtig. Also deswegen, diese Kette, das geht ja bis ganz unten durch. In den Praxen ist auch Ramazamba denke ich, das ist ein echter Stresstest und da kann man nur hoffen, dass da nicht zu viele hinschmeißen, sondern zu sagen, okay, das ist eine Ausnahmesituation, hoffentlich wird das gegengesteuert, hoffentlich passiert dann auch sowas wie, dass die Pflege besser bezahlt wird und da nochmal über Arbeitsbedingungen gesprochen wird und vielleicht auch wieder über andere Aufgaben und so.
Ja.
Das wäre so ein bisschen die Hoffnung, dass man daraus lernt. Ich glaube, so ein bisschen was steht ja im Koalitionsvertrag drin. Das wäre natürlich echt positiv, wenn da ein bisschen jetzt was da mitkommt.
Mhm.
Aber kannst du bei dem, so schrecklich die Pandemie jetzt auch ist, dem Ganzen auch irgendwas in Anführungszeichen positive Effekte abgewinnen, sei es, dass sich neue Netzwerke bilden oder sich die Kommunikation verändert, die Wissenschaft sich mehr vernetzt, also in dem Bereich?
Ja, also das, da gibt es schon positive Dinge, die passiert sind. Also ich glaube, sowohl klinisch als auch wissenschaftlich haben sich die Leute in Deutschland besser vernetzt. Das ist auf jeden Fall so und sind auch mehr auf diese, haben jetzt das mehr verstanden, dass man echt zusammen schneller mehr erreichen kann. Also vor allen Dingen in der Wissenschaft haben wir eigentlich jetzt nur noch in Studien eigentlich nur noch in großen Konsortien gearbeitet und da wurden dann auch, sag ich mal, so Partikularinteressen mehr zurückgestellt, dass man gesagt hat, okay, das machen wir wirklich und das haben wir auch an der Charité auch so gemacht. Ich habe eigentlich dann mit Kollegen zusammen gleich gesagt, okay, das war eine ganz neue Erkrankung und wir hatten dann irgendwie so den ersten Patienten da und wir haben relativ schnell sofort gesagt, okay, wir schreiben so eine große, wir setzen eine Plattform auf, die wir sozusagen eine Phänotypisierungsplattform, die kommen alle da rein, die kriegen alle einen total super ausführlichen Datenerhebung, klinische Datenerhebung, wo wir wirklich extrem viel abfragen und erfassen, einfach an klinischen Daten, eine riesengroße Datenbank aufbauen und die kriegen jeden zweiten Tag Blut abgenommen für sozusagen also wirklich jede erdenkliche molekulare Analyse auch. Und haben dann gesagt, alle können quasi dann auch drauf zugreifen und ihre Forschungsfragen formulieren und da hängen jetzt, glaube ich, weiß ich nicht, knapp 100 Substudien oder sowas dran an dieser Studie. Und dann hat man auch gesehen, und da gab es auch an der Charité so ein Board, was sich getroffen hat an Leuten, die halt über wissenschaftliche Fragestellungen rund um die Pandemie gesprochen haben. Und dann gab es ja auch diese Vernetzung aller Universitätskliniken und Netzwerk Universitätsmedizin. Das ist auch eine Sache, die es so nicht gegeben hat, dass die Unikliniken, die ja wirklich eine große Last auch getragen haben und weiterhin tragen, sich vernetzen. Und so, das gibt es im Großen, das gibt es im Kleinen. Und da hatte ich schon das Gefühl, und da waren wir dann auf einmal auch in solchen Netzwerken kompetitiv dann mit den Top-Instituten in USA oder so. Und das war natürlich schon gut. Und man hat auch gemerkt, dass einige richtig umdenken mussten. Nicht mehr sozusagen irgendwie schneller sein als die anderen und besser, sondern irgendwie, okay, wenn wir das jetzt zusammen machen, dann kommt echt noch Mehrwert raus. Und auch klinisch natürlich diese Konzepte, dass man sagt, wir denken jetzt für die ganze Stadt, wir haben das und das an Intensivkapazitäten und wir verschieben die Patienten so, dass die Schwerstkranken in die Unis gehen und dass dann die Nächsten gehen dahin und dass wir die Bettenkapazität eben gut nutzen Und auch, dass die Leute, ich meine, was jetzt für Netzwerke sich gebildet haben, interdisziplinär, man spricht mit allen möglichen, von Psychologen bis Physikern bis Epidemiologen, Virologen, Immunologen, das ist schon echt eine gute Sache und zeigt ja auch, es gibt viele gute Leute und die motiviert sind. Aber und also die Pandemie hat aber auch richtig, richtig krass Schwächen im System aufgezeigt, in allen Bereichen.
Ja.
So systemische Schwächen und die so schnell jetzt auch nicht zu beheben sind, wo man echt dann nachher nochmal in Ruhe ran muss und sagen muss, wie können wir das irgendwie besser und agiler aufstellen. Also viele Sachen, die sind für sogenannte Friedenszeiten echt gut, weil das ist alles abgesichert und irgendwie korruptionssicher und was ich was irgendwie, aber in der Pandemie total unflexibel, ja, und
das träge.
Also eine Sache ist ja klar, die großen klinischen Studien sind halt eben nicht in Deutschland gelaufen. Das hat bestimmt auch seine Gründe. Die sind woanders gelaufen und das können wir froh sein, zum Beispiel, dass die Recovery Trial gelaufen ist und so. Und da müssen wir das müssen wir uns alles genau angucken, wie können wir da schneller werden und auch wie können wir dann Pandemie-Management besser machen, ne? Also ich meine, das war ja immer so, also mal haben die was gesagt, mal haben die was gesagt, also deshalb gab es natürlich Beratung und das alles so, aber wenn man diese Prozesse ein bisschen besser strukturiert und die neue Regierung will jetzt auch irgendwie so eine Expertenkommission aufsetzen und so, solche Dinge sind, glaube ich, gut, unabhängige Gremien, die irgendwie relativ rasch zu Empfehlungen kommen und irgendwie sich die Datenlage angucken.
Mhm.
Naja, also da könnte man jetzt den ganzen Abend drüber reden. Also es gibt, glaube ich, echt viele Dinge, die Pandemie mal aufgezeigt hat, wo man sagt, da müssen wir echt nochmal ran.
Ja, zum Glück. Weil sonst fällt es nie auf, tatsächlich.
Absolut. Also ich meine, das fällt dann schon so auf, aber es schwelt und es ist auch nicht so akut. Und da muss halt keiner was dran tun. Und jetzt, wenn man echt sagt, so ein paar Dinge,
ja, genau,
die gehen eigentlich auch nicht. Also es gibt wirklich Dinge, die möchte ich jetzt hier, sozusagen jetzt hier nicht on the air quasi sozusagen auswalzen, aber es gibt Dinge, die gehen überhaupt gar nicht. Wo man echt sagen muss, wir sind in einer Pandemie, wir laufen hier wirklich alle auf der allerletzten Felge und machen nebenbei riesengroße Studien und dann kommt halt XYZ, wo du sagst, ja, verstehe ich, wenn das jetzt hier irgendwie eine COPD-Studie ist, die über 10 Jahre läuft oder was ich über 3 Jahre, dann ist das alles richtig, aber das ist unter diesen Umständen alles absolut inadäquat und so funktioniert das halt nicht schnell genug. Und andere Dinge waren dann wiederum, also der Wille ist schon da und Geld wurde auch zur Verfügung gestellt, aber es hakt teilweise einfach an unserem System und da muss man nachher nochmal ran. Aber was man echt sagen muss, sind viele gute Leute in Deutschland, die auch irgendwie Lust haben und die echt bis ans Limit gehen, um hier auch irgendwie sich einzusetzen, um diese Pandemie jetzt irgendwie auch unter Kontrolle zu kriegen. Irgendwie jeder irgendwie bringt sich da über die Maßen ein. Und das darf man jetzt aber auch seitens Politik und Entscheider und so jetzt auch nicht überstrapazieren, weil irgendwann sagen die Leute vielleicht auch, also okay, jetzt nicht mehr. Habe ich aktuell noch nicht das Gefühl, dass wir an dem Punkt sind, aber das ist so ein bisschen so.
Ja, so erlebe ich es. Na, ich erlebe es. Ich sag mal so, du bist ja das lebende Beispiel dafür. Das kann ich jetzt als Freund einfach mal sagen. Ich sag mal, auch dein Leben hat sich ja geändert im Rahmen der Pandemie.
Ja, ich meine, unser aller Leben hat sich krass geändert, aber.
Wir kennen es seit Ewigkeiten, aber du bist in vielen Gremien drin, Bundespressekonferenz, ich weiß nicht, in jeder Talkshow gefühlt.
Nee, ich war noch nie in einer Talkshow, Jan-Karl.
Ja.
Ich war in keiner.
Doch, du bist irgendwo bei Maischberger, haben sie dich eingespielt.
Ich hatte auch überlegt, gehe ich in Talkshows?
Ja. Nee, du hast aber nicht vor Ort gesessen, das stimmt.
Ich sag jetzt auch nicht, aber ich habe die bisher alle abgesagt, also das ist ja vielleicht auch noch so ein Punkt, so Kommunikation und so. Und die Leute gehen ja auch in Talkshows, das ist auch krass, dass heutzutage Leute irgendwie Virologen kennen und weiß nicht, wissen, was, also das ist ja eigentlich auch ganz cool.
Ihr seid die neuen Rockstars.
Es ist halt so ein bisschen, das war halt so eine Frage, und das, dann wird es vielleicht eher persönlicher, aber ich meine, das hat sich ja schon geändert für dich. Also die Medienpräsenz ist weit größer, was Umgang mit Medien, mit Auftritten. Ich habe es immer so ein bisschen bei Christian Drosten dann irgendwann gesehen, der, glaube ich, gefühlt aus meiner Sicht irgendwann gesagt hat, das ist mir jetzt hier alles zu viel. Das zum Teil auch, ich weiß nicht, dann kriegst du deinen Shitstorm und es werden Aussagen so ausgelegt, wie du es, glaube ich, selber nie gesagt hast oder nie auslegen wolltest. Das verändert ja auch
die Aussagen. Das ist natürlich nochmal ein anderes Level. Christian Drosten hat natürlich erstens eine ganz andere Autorität, dadurch, dass er wirklich eine absolute Kapazität auf diesem Feld ist. Ich meine, der hat das ursprüngliche SARS-Virus beschrieben, und identifiziert und auch bei dem MERS-Virus quasi das nächste, was ja in Saudi-Arabien solche Ausbrüche weiterhin auslöst, auch mit beschrieben und da quasi Transmissionsketten und so weiter irgendwie aufgeklärt und so. Also der hat natürlich eine ganz andere Kapazität und er war sehr früh dann auch so präsent, dass ihn wirklich jeder kennt. Also das ist sicher ein Level, was ich und die anderen Kolleginnen und Kollegen zum Glück nicht erreicht haben, weil das mag ich mir jetzt nicht vorstellen, dass sich irgendwie Leute auf der Straße erkennen oder so. Das ist jetzt auch nicht so. Und dass man sich jetzt mit den Medien auseinandersetzen muss, das war dann irgendwie so, als das Thema aufs Impfen ging, dann habe ich das auch so auch natürlich ein bisschen gemacht, weil ich dann letzten Endes auch gedacht habe, ich habe da auch so ein bisschen Informationsauftrag, das zu machen. Und das ist dann eben zum Beispiel jetzt so Dinge, dann kommt irgendwie Verwirrung. Damals mit der Kreuzimpfung oder sowas, das war natürlich maximale Verwirrung und AstraZeneca. Und dann habe ich dann auch schon manchmal das dann auch in den Medien dann auch gemacht. Und weil ich denke, dann ist das nicht schlecht, wenn sich irgendjemand hinstellt, der zumindest von sich behauptet, da ein bisschen Ahnung von zu haben, das dann irgendwie so einsortieren kann. Mhm. Weil in den Medien geht das halt total durcheinander.
Ja, kann man, glaube ich, sagen.
Und, aber so, der Medien nicht. Ist wirklich nur ein ganz kleiner Teil. Also es ist wirklich, klar, das ist jeden Tag mal irgendwie, ich mache auch schnell mal irgendwie so ein kleines Radiointerview oder so, weil ich das okay finde. Ich höre selber gerne mal irgendwie so, weiß ja nicht, Inforadio oder Deutschlandfunk oder so, um mal ein bisschen Informationen mitzunehmen, weiß ich, auf dem Weg zur Arbeit oder so. Und denke ich, okay, da kann man ja auch mal so, die machen ja gut sortierten Journalismus und so, da kann man ja echt mal was machen. Klar, und so irgendwie Twitter oder so, das hatte ich sowieso vor ein paar Jahren mal begonnen, weil es gibt so eine Science-Bubble da und da tauscht man so in diesen kleinen Nachrichten halt schon Neuigkeiten aus und sagt, hier, guck mal, da kam ein Paper, die haben was gezeigt und so. Und da, das ist schon echt nicht schlecht. Und da hat man relativ früh auch so Daten über Covid kommunizieren können. Ne? Da gab es ja dann
das war nicht schlecht. Das haben wir tatsächlich in der Intensivmedizin auch so wahrgenommen.
Ja.
Ne? Also gab es viel war Open Access.
Genau, diese ganze Preprint-Kultur und so.
Ich glaube, die Preprints kann man sich jetzt immer streiten, wie gut das war.
Das ist gut. Das ist definitiv gut.
Es ging einfach viel, es ging viel über
den Preprints ist natürlich definitiv gut. Auf der anderen Seite ist es natürlich schon so, dass dann teilweise undifferenziert irgendwas aufgegriffen wird und dann gesagt wird, ah ja, hier, das ist ja gezeigt und das ist ja so und so. Aber wirklich, das kann ich jetzt hier auch mal sagen, also die Arbeitsbelastung ist natürlich seit der Pandemie natürlich für alle und auch auf den Intensivstationen und so, aber auch in unserem Bereich, wo man sagt, okay, man macht irgendwie Klinik und Wissenschaft und wenn man da noch ein bisschen Kommunikation dazu macht, ist die schon brutal, das ist einfach so. Ich glaube, zur Zeit habe ich mal geguckt, kriege ich alle 3 Minuten
ja, ich habe schon mehr.
Da kommst du einfach nicht mehr hinterher.
Ja.
Also nachts schon, nicht, aber tagsüber natürlich.
So habe ich das auch wahrgenommen. Also ich habe schon immer den Eindruck, dass wir Intensivmediziner jetzt auch nicht wenig arbeiten. Aber wir versuchen ja immer einen regelmäßigen Kontakt zu haben und dein Arbeitspensum
ist, glaube ich, nochmal. Das ist natürlich nochmal was anderes. Also das muss ich schon echt sagen. Also ich habe höchsten Respekt vor der Intensivmedizin. Ich war da nicht so lange. Ich habe da natürlich meine Zeit auch gemacht. Ich fand es, also Intensivmedizin ist ja, also wenn ich das jetzt quasi so ein bisschen als Außenstehender sagen kann, das ist intensiv für alle Beteiligten, also für den Patienten natürlich maximal, aber auch für die Pflege. Ich fand es immer extrem intensiv. Das ist sozusagen, es kann jeden Moment knallen. Du hast da diese total differenzierte, krasse Medizin mit irgendwie, die sozusagen alles, was du sonst so in der Medizin machst, sozusagen nochmal potenziert, ja. Und dann halt dieses, Sterben und so und dieses Schwerkranke, so dass du hast ja viel mehr Tod sozusagen, mit dem du da zu tun hast. Und diese Angehörigengespräche sind viel, viel schwieriger als klar, wenn du in der Onkologie bist, ist das nochmal was, auch nochmal sicher eine harte Sache. Da haben wir natürlich auch Bereiche in der Pneumologie, aber da ist es natürlich schon sehr, sehr akut. Also ich fand das immer extrem krass und natürlich dann die Schichtdienste. Sozusagen diese die mit den Wechselschichten und so, also das ist schon sehr, sehr belastend. Und wenn du dann eine Situation hast wie bei uns, wo quasi 50% Mortalität hast auf deiner Station und du kein Ende siehst und das einfach nur weitergeht.
Ich meine, ihr habt natürlich auch wirklich die Kränksten der Kränksten kommen, liegen dann auch
immer bei euch. Die quasi die ECMO-Patienten und da liegen ja sozusagen sehr, sehr viele, die haben 50% Chance, deswegen ist es ja auch so verlogen. Tut mir leid, also ich das finde ich, kann man echt verlogen sagen und zynisch. Wir bauen die ETS-Kapazität aus, dann geht das schon, dann können wir die ja handeln. Ja, aber macht euch klar, jeder Zweite überlebt das Ding.
Das geht nicht.
Deswegen kann das ja nicht unser Ziel sein, diese Betten immer weiter zu erweitern, weil damit häufen wir einfach auch mehr Tote auf.
Nein.
Also im Prinzip, klar, müssen wir die versuchen zu versorgen, aber das kann nicht das Ziel sein so.
Und es kommt ja noch dazu, dass die Patienten, das war auch eine Diskussion auf Twitter, die letztens dann stattgefunden hat, die Patienten, die Covid überleben, ja, also ich kann jetzt sagen, ich habe das überlebt, aber die Frage ist bei ganz vielen ja, mit welcher Lebensqualität.
Das ist das Nächste.
Ne? Also die ist ja,
Also ich meine, das ist das Nächste, die sozusagen, das natürlich, das wisst ihr besser als ich, die mit ihrer, die sozusagen eine kritische Erkrankung wie das irgendwie überstehen, die dann irgendwie, wenn überhaupt, dann nach Jahren wieder richtig ins normale Leben zurückkehren, so, das ist...
Ja. Wenn sie es überleben danach, ne?
Das, die ganzen Folgen und so. Also das, genau, deswegen, das muss ja mit sozusagen eigentlich mit allen Mitteln verhindert werden, dass Leute auf die Tests gehen. Und eigentlich, das ist noch ein anderer Punkt, den kann ich auch... Es gibt natürlich jetzt schon ein paar Sachen, die sich tun im therapeutischen Bereich und so. Das ist vielleicht auch noch was, wo man sagt, wo auch noch mal fürs nächste Jahr auch noch mal mehr kommt. Es wird eine ganze Reihe monoklonaler Antikörper geben. Mhm. Ich meine, wir geben jetzt ja schon diese Regeneron-Antikörper. Mhm. Dann gibt es die oralen antiviralen Substanzen, die dann irgendwie kommen. Muss man gucken, wie gut die dann im echten Leben funktionieren, wie verträglich sie sind. Aber die hat man dann noch da und dann Impfstoffe sozusagen geboostert und einen höheren Immunitätslevel. Deswegen, du hast ein bisschen gefragt nach Ausblick. Okay, die Welle wird echt nochmal düster, aber ich hoffe echt, dass 22, das ist dann echt wirklich, dass wir dann sozusagen an so einem Turning Point sind. So,
sich, ne? Irgendwann finalisiert.
Und wie schätzt du das ein, dass eine neue Variante kommt?
Mhm. Also da bin ich echt vorsichtig, da habe ich mich schon, erstens bin ich kein Virologe und selbst die guten Virologen haben das, glaube ich, nicht so antizipiert, dass das so schnell geht, dass quasi Fitnessmutanten kommen, die so viel fitter sind als die vorherigen, also was die Ansteckung und so angeht.
Ja. An dieser Stelle wollen wir anmerken, dass das Auftreten der Omikron-Variante B.1.1.529 einen Tag nach der Aufzeichnung unserer Folge bekannt wurde. Daher zitieren wir einen Tweet von Professor Sander vom 26.11.2021. B.1.1.529 trägt mehrere Mutationen an Bindungsstellen für neutralisierende Antikörper. Insbesondere die Kombination mehrerer Fluchtmutationen könnte die Neutralisationswirkung von Antikörpern verringern. Aber Impfstoffe aktivieren neben B-Zellen auch T-Zellen. T-Zellen erkennen Antigene, die häufig außerhalb der Antikörperbindungsstellen liegen. Daher sind T-Zellantworten robuster und nicht durch die bekannte Immun-Escape-Mutation beeinträchtigt. T-Zellen scheinen wesentlich zum sehr hohen Schutz der Covid-19-Impfung gegen die Schwere der Erkrankung beizutragen. Daher ist anzunehmen, dass dieser Schutz auch bei bekannten Variants of Concern weitgehend erhalten bleibt. Wichtig: Alle Annahmen bezüglich eines Immun-Escapes bzw. reduzierten Impfschutzes gegen B.1.1.529 sind aktuell noch Extrapolationen. Wir benötigen echte Neutralisationsdaten aus Laborversuchen und viele andere epidemiologische Daten zum Impfschutz, um Gefahrenpotenzial einzuschätzen. Es liegen also momentan einfach noch unzureichende Daten zu B.1.1.529 vor. Ende des Zitats. Trotz der Bemühungen um maximale Aktualität ist dieser relevante Teil nur durch diesen Einschub im Podcast möglich. Viel Spaß beim Rest der Folge. Ihr Team von Zustand nach Dienst.
Vielleicht letzter Punkt, oder könnte einer der letzten Punkte sein. Alle, wie wir hier gerade vom Mikro sitzen, haben Kinder. In Summe sind 7. Es darf sich jetzt jeder überlegen, wie wir die verteilen wollen. Damit es spannend bleibt.
Karl, du mit deinen 6
Kinder impfen.
Echt?
Ja, ich sind es nicht 7 und ich habe keine? Nein. die Impfung ab 5-Jährigen bei der FDA ist sie jetzt seit, ich überlege gerade, 2 Wochen? 2 oder 3 Wochen, glaube ich, zugelassen, ne? Mhm.
2 Wochen,
ich
glaub, ja.
Anfang oder Mitte November, glaube ich, war es. Bei der EMA wird es, glaube ich, besprochen, ist, ich glaube, Ende November. Morgen?
Morgen.
Mhm. Ja. Morgen, dann können wir mal direkt...
25.
Morgen ist der 25.11., ist es dann durch. Mhm. Die Empfehlung von dir, ich kann es mir jetzt fast denken, was kommt.
Ja, also bei den Kindern, da werde ich natürlich auch häufig gefragt, auch mal so von Kollegen. Und das ist ja einfach so, zur Zeit, da muss man jetzt mal ehrlich sein.
Willst du das machen oder wie
auch immer? Die Inzidenzen sind teilweise grotesk hoch bei den Kindern. Also das läuft richtig durch die Schulen. Ja. Also das sind teilweise Inzidenzen von 3000 oder sowas. Also und es ist, also ich kenne so viele Kinder,
keine Maskenpflichten mehr,
die positiv sind bei uns auch nicht. Sozusagen an den Schulen und in Kitas und so weiter. Zum Glück ist das eben was den meisten Kindern einfach milde durchläuft. Das muss man echt sagen, zum Glück. Mhm. Sonst wären wir ja, also ich meine, sonst wäre das ja apokalyptisch alles gewesen. Ein Desaster. Ne? Also das muss man echt sagen.
Ja.
Das ist gut. Aber natürlich ist sozusagen in der Summe, in der Masse, ist natürlich dann trotzdem eine Krankheitslast da. Und ich meine, da vertraue ich dann letzten Endes auch auf so Institutionen, die sich das einfach angesehen haben in den USA. Wie ist das mit den Hospitalisierungen, wenn das in Staaten, wo das einfach gut durchläuft? Mhm. Wie ist das im Vergleich?
Ja, die haben, glaube ich, 3 Millionen
schon geimpft, glaube ich. Die haben super viel schon geimpft und die haben natürlich auch, das fing ja mit den Jugendlichen an und so weiter. Und die haben die Daten nebeneinander gelegt und haben gesagt, okay, sozusagen Kosten-Nutzen-Rechnung ist trotzdem pro Impfung und deswegen empfehlen wir das und sagen es. Plus, dass natürlich für die Kinder auch schneller, das muss man auch sagen, wenn die alle geimpft sind, eine Normalität zurückkehrt. Und für Kinder ist es sozusagen irgendwie dieses ganze soziale,
zum Basketballtraining,
zum Training gehen, zum Dings und auch unbeschwert das zu machen, ist total wichtig. Und wenn man das nicht macht und sagt, ja, wir versuchen aber irgendwie so halbwegs noch irgendwie die Infektionen irgendwie so unterm Deckel zu halten. Ja, also es hat schon viele Vorteile, die Impfung. Ich finde, die Empfehlung ist nicht so schwarz-weiß wie bei Erwachsenen. Also bei Erwachsenen ist man wirklich, da ist für mich, gibt es keine zwei Meinungen. Es ist ganz klar, dass sich die Impfung viel mehr lohnt, als darauf ankommen zu lassen, sich zu infizieren. Ich selber kenne aus dem Kollegium eine ganze Reihe Leute, die sind im Prinzip berufsunfähig, weil die Long-Covid haben. Also die sind wirklich, die kennen Leute, die können nicht mehr die Treppe hochgehen seit einem Jahr und sind eigentlich nicht mehr richtig blass. Klar sind das auch teilweise jetzt Einzelschicksale, aber das sind schon viele Leute. Darauf würde ich mich nicht einlassen. Plus ich habe natürlich auch Leute im jüngeren Alters, die wir quasi auf die Intensivstation gelegt haben und so weiter, die schwere Komplikationen hatten. Ne? Ihr wisst selber, Lungenembolien und sonstige Dinge und so.
Ja, ja.
Also da würde ich es auf keinen Fall drauf ankommen lassen, weil und dazu hast du diese riesen Datensätze von Millionen von Menschen, die einfach sagen, okay, es gibt hier quasi kein Sicherheitssignal. Ja, es gibt die Myokarditiden, das ist aber ein kalkulierbares Risiko. Es gibt natürlich super seltene Komplikationen, das brauchen wir nicht verharmlosen, das ist so. Aber unterm Strich, wenn du es nebeneinander legst, ist das Risiko immer größer bei der Infektion. Bei den Kindern ist diese Spanne nicht mehr so groß, die ist halt kleiner. Deswegen verstehe ich, dass man einfach sagt, ich wäge da jetzt einfach genauer ab und ich überlege mir das. Aber unterm Strich bin ich zu dem Schluss gekommen, für meine Kinder ist es gut, geimpft zu werden. So. Und ich empfehle das auch Kollegen, aber natürlich, da ist es, ich sage dann auch nicht so, das ist nicht so schwarz-weiß wie vielleicht bei einem Erwachsenen für das einzelne Kind. Für die Kinder in ihrer Gesamtheit ist es, glaube ich, trotzdem gut, wenn die sich alle impfen, dann ist das Thema auch durch. Und es ist natürlich auch für die Gesellschaft dann sozusagen durch, weil einfach weniger Virus zirkuliert. Und für die Kinder insgesamt wird man eine geringere Krankheitslast haben, das glaube ich auch. Aber das ist natürlich immer ein heißes Eisen. Mit Kindern sollte man sich hundertprozentig sicher sein. Und ich glaube, die Daten sind es echt gut.
Ja.
Ja.
So sieht das aus. Aber ich möchte mal nochmal eine Frage zu euch zurückstellen.
Ja,
bitte.
Klar, ich komme jetzt irgendwie von der Uniklinik und bin da irgendwie jetzt auch so ein bisschen, natürlich habe da verschiedene Sichtweisen drauf, weil man irgendwie mit vielen Leuten spricht und so ein bisschen. Aber letzten Endes so richtig on the ground, in so einem Versorger, so einem regionalen Versorger wie bei euch, in so einer Region, die ja teilweise auch richtig hart getroffen war. So, wie ist denn so euer Zwischenresümee von dieser Zeit? So, was bleibt denn letzten Endes in so einem städtischen Haus von dieser Pandemie übrig? Weil wie kommen die wieder raus aus dem Ding? Wird da auch drüber nachgedacht, über diese Wirtschaftlichkeit und über diese Dinge, was passiert
da? Ja, wir haben das. Ja, ich sag mal so, der ökonomische Druck in Krankenhäusern, sagen wir, der Schwerpunktversorgung, Regionalversorgung, der ist weit größer, glaube ich, als es an Unikliniken ist. Da ist auch ein gänzlich anderer Support, ne? Also gibt es auch Geld von der Kommune oder Ähnlichem. Und klar, wenn da so ein Elektivprogramm irgendwann ausfällt, natürlich geht es primär darum, diese Betten vorzuhalten, um die Bevölkerung zu schützen und irgendwo diese Patienten aufzunehmen. Aber das hat natürlich zum Teil auch immensen ökonomischen Schaden oder auch einfach, das stellt sich immer die Frage am Ende nach der Finanzierbarkeit. Das sind schon Punkte, die da eine viel größere Rolle mitspielen.
Aber wie kommt so ein Krankenhaus aus der Pandemie raus? Also zum einen von der Belegschaft her und zum anderen auch vom Management her.
Das, was
Sie
gemerkt haben,
wie stellen die sich wieder auf und wie ist das? Ist das also, sag ich mal, geht ihr einfach wieder zum alten Ding zurück und dann macht ihr so weiter und habt da halt eine riesen Miese gemacht in der Pandemie oder wie läuft das? Ich meine jetzt gar nicht die Zahlen, ich meine einfach so, ändert sich am System irgendwas oder wird man sagen, okay, das war irgendwie eine Ausnahmesituation und danach?
Na, das, was wir, also es gibt so ganz banale Punkte im Alltag, dass wir, als es ganz am Anfang losging, der Zusammenhalt immens groß war. Das haben, glaube ich, über alle Krankenhäuser gespürt. Ne? Oftmal ziehen alle an einem Strang und es war irre, wie viel oftmal möglich ist, ne?
Das was, man ich auch
alles,
gedacht,
was man ja. alles hinkriegen kann. Das ebbt natürlich mit der Zeit irgendwann ab. Wir haben klar unsere Stufenpläne entwickelt und das sind auch zum Glück, das sind ja auch alles Punkte, auf die man jetzt zurückgreifen kann. Wahrscheinlich jetzt in ein bisschen modifizierter Art, weil wir einfach auch wir deutlich weniger Personal haben. Ich glaube, Digitalisierung hat sich bei uns verändert. Das erlebe ich jedenfalls so, dass man versucht, dass das schneller geht und dass es ein bisschen vorangeht, diese Abläufe zu verändern.
Also ich habe so das Gefühl, dass, wenn wir das überstehen, auch ein Riesenproblem für die Kliniken und auch für unsere Klinik werden wird, weil wenn man sieht, was das mit dem Personal momentan bei uns macht, ja, wird das eine Riesenkatastrophe
werden. Ja, das ist ein wichtiger Punkt, das stimmt.
Ne? Also wenn man sieht, wie so, jetzt überlegen wir bei uns auf der Intensivstation, wie viel Abgang wir da an jungem, gutem, motivierten Personal in den letzten Monaten haben. Wenn man sieht, was nachkommt, was durch Freelancer ersetzt wird, die in Anführungszeichen auch so ein Team aushöhlen.
Ja, wir sind ja froh, dass sie da sind und viele sind ja auch länger da, ne? Aber das ist natürlich ein Punkt, die Diskussion.
Aber das war so ein bisschen meine Frage, so.
Ja, du hast letztendlich.
Die leisten auch gute Arbeit, aber die höhlen ein Team aus,
du hast,
ne?
Letztendlich hast du ja, ist das eine Ausbildung, die über 5 Jahre geht letztendlich. Und so eine Pflegekraft, die kann ich mir nicht schnitzen, ne?
Naja, vor allem braucht man ja für eine, meine Philosophie ist für so eine richtig gut geführte Station, die, sag ich mal, auch eine hohe Versorgungsqualität bietet, die braucht halt Konstanz und die braucht ein eingespieltes Team. Und da kannst du nur so und so viel Austausch gebrauchen. Ja. Und da hat man echt, ich auch Bedenken sozusagen, wenn der Druck zu hoch wird und zu viele gehen, dann kippt das und dann ist im Prinzip klar, du kannst dich sozusagen mit irgendwie Leasing und so weiter über Wasser halten oder irgendwie auch wieder neu einstellen und neu einarbeiten, aber da geht dir auf jeden Fall super viel verloren. Deswegen war so ein bisschen die Frage, wie ist das, wie ist diese Pandemie, die, und die ist ja leider echt bei weitem noch nicht vorbei, aber wie ist die sozusagen an so einem, ja, einfach so einem größeren regionalen Versorger wie bei euch, sozusagen, wie ist da, was ist damit passiert? So, wie geht ihr raus? Bleibt da ein bisschen Narbengewebe zurück oder ist das eine größere Sache?
Da bleibt schon, das hat Positives wie Negatives, aber da bleibt auch aus meiner Sicht, also Narbengewebe mit über, weil die Leute natürlich, ich merke das an mir selber und das merken viele in dem Bereich, einfach auch irgendwann, ich sag mal, ja gut, Lust hatte keiner auf so eine Welle, aber die vierte Welle und du stehst da wieder vor und denkst, jetzt noch weniger Personal und die gleiche Geschichte von vorne und jedes Mal der Kampf, wo gehen vielleicht die Betten hin, geht das OP-Programm durch. Also diese Belastung selber, ich sage jetzt keine körperliche Belastung, aber das macht ja wenig Spaß, ne? Und das verbrennt ja auch irgendwann unter Umständen Leute, ne?
Die Leute sind ausgebrannt und es ist eine Müdigkeit da. Ne? Man merkt, es ist einfach eine Müdigkeit da, ne? Die Leute auch, die vorher motiviert waren und kommen, wir mobilisieren den 100 Kilo Mann, legen wir in Bauchlage mit NIF und da haben wir Bock drauf und wir tun was und wir bewegen was und man merkt, da geht langsam der Elan. Die Leute sind frustriert, ne? Das muss man ja auch ehrlich sagen, die verstehen manche Dinge auch nicht. Am Anfang ist applaudiert worden und jetzt auf einmal hat man den 33-Jährigen, der sich nicht impfen lässt, da liegen und man versteht die Welt nicht mehr und sagt, warum, ne? Und man geht in die nächste Welle und man kämpft und viele spiegeln das auch wieder und sagen so, wir haben so das Gefühl, wir machen und wir tun und wir sind aber alleingelassen, ne? Warum, wo ist der Support? Wo ist der Support von der Politik? Wo ist die Anerkennung, die in der ersten Welle da war? Wo es uns ja bei weitem, muss man ja sagen, toi, 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 gar nicht so hart getroffen hat. Und es wird uns ja jetzt deutlich schwerer treffen. Und das merkt man. Und ich glaube, das wird an unserer Klinik auch nicht spurlos vorbeigehen.
Ja, also das ist auch mein Bedenken sozusagen, dass man einfach in dem Gesundheitssystem irgendwie tatsächlich irgendwie eine Scharte hinterlässt. Ja. So. Und da muss man echt gucken, dass sie nicht so, dass jetzt so eine Pandemie irgendwie, dass das nicht spurlos daran vorbeigeht, ist klar.
Ja.
Man muss gucken, wie resilient unser System ist. Und ja, das denke ich halt auch, dass man genau jetzt dieser Support, den müssen die Leute wieder spüren. So. Das, was die machen, echt unglaublich harte Arbeit. Und das müsste aber irgendwie auch so sein, dass die sehen, dass die Gesellschaft das honoriert, dass man das abfängt, was da sozusagen jetzt passiert.
Ich glaube, da geht es vielen auch
Ich glaube, der eine oder andere empfindet.
Nicht nur um die Kohle, dass man sagt, und wir müssen am Ende, klar gehört das dazu, aber für viele ist es auch unverständlich, wie dann in Köln Karneval gefeiert werden kann mit ich weiß nicht wie viel tausend Leuten ohne Maske und die anderen, die jungen Leute auf der Intensivstation liegen haben und nicht wissen, wie es funktioniert. Das wird immer schwieriger.
Ja, und die Bundesliga und so weiter, das läuft erstmal, weil sozusagen Show must go on.
Ja.
Und man denkt irgendwie, man steht im falschen Film, wenn man das sieht.
Ja, ja. Genau. Auf der anderen Seite kann man das ja auch, das ist das, was wir auf Intensivstationen erleben. sag mal, in den Gesprächen, die ich mit dir ja zwischendurch immer habe, oder wenn ich Nachrichten sehe und Lothar Wieler sehe, oder da frage ich mich auch, wie kann man noch so ruhig bleiben, ne? Also da ist ja, ich meine, und er hat es ja klar formuliert, ne? Ich will hier nicht den Papagei spielen, weil ich seit Juli im Prinzip wie so eine Langspielplatte in so eine Endlosschleife mich bewege, aber es kommt dann nicht an. Also das trifft da ja auch, ne? Und macht es schwierig.
Tja, ja. Also ich sehe schon, wir müssen da wahrscheinlich nochmal nächstes Frühjahr nochmal nacharbeiten, nochmal Resümee ziehen. Jetzt müssen wir alle nochmal die...
Gerne.
Wahrscheinlich die Zähne zusammenbeißen, wa?
Da habe ich nichts gegen.
Sehr gerne.
Ja.
Sehr gerne.
Das ist wohl so. Ich kann mich nochmal bedanken live.
Gerne.
Dass du dir die Zeit genommen hast, in deinem tatsächlich, glaube ich, sehr hektischen Alltag mit uns diese Folge hier aufzunehmen.
Ja, vielen Dank.
Ich glaube, wir haben alle einen harten Alltag und letzten Endes ist ja auch so ein bisschen, was ja, glaube ich, euer Ding hier ausmacht, dass ihr euch mal so ein bisschen ausquatscht quasi nach dem Dienst und dass man mal darüber redet. Ich hoffe sozusagen, dass irgendwie unsere Sicht hier da reinkam. Aber wie gesagt, ich habe höchsten Respekt vor dem, was ihr da auf den Intensivstationen jetzt abrackert die ganze Zeit und hoffe, dass ihr und die ganzen Kolleginnen und Kollegen das auch noch ein bisschen weiter durchhalten.
Ja.
Ja, danke schön.
Vielen Dank für die auch aufmunternden Worte. Ja.
Alles klar, hat mich gefreut.
Martin, wann sehen wir uns wieder?
Wir sehen uns morgen wieder. Und wo? Wie immer in der Klinik.
Wir sehen uns morgen wieder, wie immer. Komisch, so endet jede Folge bei uns, ne?
Ja.
Und tatsächlich live dann sehen wir uns wieder, ne? Das wird aber glaube ich, erst
im nächsten Jahr werden, denke ich
mal. Im Folgejahr werden.
Ja, aber genau, dann sind wir dreimal geimpft, haben die vierte Welle hoffentlich auch durch.
Ja.
Na?
Und dann gehen wir nochmal ein Bier trinken, so wie in allen Zeiten.
Also, hat mich gefreut.
Alles klar.
Ja, macht's gut.
Vielen Dank.
Tschüss.
Martin, bis denn.
Tschüss.
Tschüss.
So beschließen wir das Ende der ersten Staffel unseres Intensiv-Podcasts. Wir danken unseren Gästen, unseren Familien und der Band Lynching Jokers. Und natürlich Ihnen, unseren Zuhörern, für Ihr Feedback und Ihre Zeit. Wir melden uns bald zurück, wenn es wieder heißt Zustand nach Dienst. What a world can I leave behind?
Das schneidet der Hendrik einfach raus, das ist mega.